beim letzten Mal ging es ja am Ende um Programmkonstrukte, die einerseits die Möglichkeit eröffnen, Variablen bzw. Speicherzellen Werte zuzuweisen bzw. die Inhalte von Speicherzellen zu lesen. Und dann gibt es natürlich auch so ein Programm, ermöglicht ja viele verschiedene Wege, sage ich mal, durch das ganze Programm. Und diese Wege, die werden ja durch diesen Kontrollfluss bestimmt. Und dafür gibt es ja einerseits die Alternativanweisungen. Das waren ja die Anweisungen mit if, wenn das wahr ist, die Bedingung, dann wird das gemacht. Wenn es falsch ist, wird das nächste gemacht. Das nächste, was auch so ein Grundkonstrukt ist, sind Schleifen. Wir haben uns den ersten Teil der Schleife ja schon angeschaut mit dieser Zählvariable. Das heißt also hier, man hat hier eine sogenannte Vorschleife, die dafür zuständig ist, einfach bestimmte Funktion, die hier angegeben ist, oder diese Operationen einfach eine bestimmte Anzahl Mal durchzulaufen, und zwar von i bis n beziehungsweise n minus 1. Abbrechen tut er bei n. Wenn das ganze n erreicht ist, würde hier abbrechen, und man fängt hier bei 0 an und inkrementiert also unsere Laufvariable immer wieder um 1. Das ist genau dieses i ist gleich i plus 1. Eine andere Möglichkeit, das Ganze zu realisieren, ist hier mit Hilfe einer sogenannten While-Schleife. Und da ist es so, man würde eine Variable mit Summe gleich 1 vorbesetzen, und man könnte hier noch so eine Variable haben, i gleich 5. Das heißt, der Wert 5 ist in der Variablen drin. Und jetzt ist es so, dass man hier eine Bedingung hat, wenn i größer als 0 ist, dann würde man diese beiden Operationen durchführen. Also das hier wäre die Bedingung. Und wenn also hier zum Beispiel, wenn ich 5 habe, dann ist sehr wohl 5 größer als 0. Also würde ich das Ganze hier durchführen. Also Sum ist gleich Sum mal i, und dann würde ich hier das i um 1 dekrementieren. Und wenn man sich das Ganze anschaut, was macht die Schleife? Also hier Sum ist gleich 1 mal 5 mal 4 mal 3 mal 2 mal 1. Und wichtig ist das hier. Und zwar geht es darum, die Variable, beziehungsweise hier in der Bedingung, da muss irgendwann die Variable die Bedingung erfüllen. Das heißt also, wenn ich hier sowas hätte wie i ist gleich i plus 1, dann wäre natürlich i immer größer als 0. Und dann wäre diese Bedingung immer erfüllt, und zwar unendlich lange. Und das würde bedeuten, dass das Programm aus dieser Schleife nicht mehr rauskommt, außer ich habe noch einen anderen Abbruch. Und man braucht also hier sowas wie, also hier Variable muss irgendwann Bedingung erfüllen. Und wenn es nicht erfüllt, dann habe ich ja sowas wie eine unendliche Schleife. Und das ist genau das, was ich hier unten habe. Das heißt also hier, ich habe while true. Diese Bedingung ist immer erfüllt. Und hier komme ich nur raus, wenn ich so einen Abbruch hier drin habe, wo ich also hier so ein Exit drin habe, damit ich aus dem Ganzen hier rauskomme. Ansonsten, wenn ich hier sowas schreibe wie das hier, würde ich ja nie rauskommen. Und dann würde mein Programm unendlich lange in dieser Schleife verbringen. Dann gibt es noch so Varianten in einer Reihe von Programmiersprachen mit do while oder repeat until. die unterscheiden sich hauptsächlich dahingehend, wann die Bedingung überprüft wird. Hier sieht man, ich überprüfe zunächst die Bedingung, dann führe ich die Operationen hier drin raus. Bei dem anderen ist es so, hier du, weil, würde das bedeuten, ich mache zunächst diese Operationen und dann überprüfe ich die Bedingung, und wenn die Bedingung erfüllt ist, dann würde ich in die nächste Iteration von der Schleife reingehen. Das heißt also hier, der Hauptunterschied besteht nur darin, wann die Bedingung erfüllt wird. Und in dem Fall hier, wenn ich dieses hier habe, kann es passieren, dass die Bedingung von Anfang an nicht erfüllt ist, dann mache ich diese Operationen nie. Dagegen bei dem Do While würde es bedeuten, eine Iteration mache ich auf jeden Fall und dann, wenn die Bedingung nicht erfüllt ist, dann höre ich in dem Teilbereich auf und mache an einer anderen Stelle weiter. Also das sind so kleine Nuancen, die hier zum Tragen kommen. Gut, das nächste, Sie haben ja in der Übung schon angefangen mit dem Objektorientierten. Hier wird man nochmal kurz rekapitulieren von den Sachen, die Herr Groh ja schon mal angefangen hat vorzustellen. Es gibt ja auf der einen Seite die objektorientierte Programmierung und dann gibt es hier die prozedurale Programmierung. Bei der objektorientierten ist als Programmiersprache ist es Java so ein Beispiel. Bei der prozeduralen wäre also hier C so ein Beispiel. Und der Hauptunterschied zwischen prozeduralen und objektorientierten Programmierung, bei der objektorientierten Programmierung ist so, ich habe eine Menge von Objekten und die repräsentieren mein Softwaresystem. Und da ist es so, man kann also sagen, bei dem objektorientierten stehen also hier die Daten im Vordergrund und die werden in Objekten zusammengefasst. Da gibt es dann so Objekte wie Person, da gibt es dann Objekte wie Buch. Und da ist es so, dass mit diesen Objekten, also beispielsweise dann das Objekt Person Müller, würde das heißen, hier in den jeweiligen Objekten habe ich auf der einen Seite Attribute, das sind meine Daten, und dann habe ich meine Methoden, die auf diesen Objekten anwendbar sind. Und wenn man sich die prozedurale Programmierung anschaut, da stehen auf der einen Seite nur die ganzen Operationen und auf der anderen Seite stehen die Daten. Und das heißt, dass ich habe hier so eine Trennung zwischen Operationen und Daten und es ist durch das Draufblicken ist es nicht ganz klar, welche Operationen werden auf welche Daten angewendet. Das kann ich natürlich herausfinden, indem ich mein Programm analysiere und schaue, wann welche Operationen mit welchen Daten ausgeführt werden. Das ist im Objektorientierten leichter, weil auf den Objekten darf ich immer nur die Methoden bzw. Funktionen ausführen, die in einem Objekt gekapselt sind und zusammengefasst sind. Da sehe ich also auf den ersten Blick sofort, welche Operationen bzw. Methoden auf welchen Daten ausgeführt werden. Und wir können hier mal kurz durchgehen. Objekt und Klasse. Da kann man also hier feststellen, ein Objekt ist ein Exemplar oder Instanz eines Gegenstandes oder eines Begriffs. Das heißt also hier, das können Reale aus der realen Welt kommen, wie zum Beispiel eine Person. Das können aber auch virtuelle Objekte sein, die jetzt nur in ihrem Softwaresystem existieren. Und die sind Objekte, sind vergleichbar mit Entitäten, wie wir das in den Datenbanken hatten. Und wir werden später feststellen bei dem Software Engineering, dass man für die Modellierung von Softwaresystemen kann man bestimmte Sachen, die wir bei der Datenmodellierung für Datenbanken verwendet haben, werden auch im Zusammenhang mit objektorientierter Programmierung verwendet. Gerade also bei den Daten, bei der Datenmodellierung nimmt man dieselben Werkzeuge, dasselbe ER-Modell her wie bei den Datenbanken. Ein Objekt, das hat einen eindeutigen Namen, das ist ein vom Benutzer vergebenen Namen und zusätzlich gibt es interne Identifikatoren. Und diese internen Identifikatoren, die bestehen typischerweise aus Netzadresse und zwar Netzadresse des erzeugenden Rechners und Zeitstempel. Also man braucht hier irgendwas, was eindeutig ist. Weil die Problematik vom benutzervergebenen Namen ist so, dass da natürlich das passieren kann, dass bestimmte Namen für unterschiedliche, also dieselben Namen für unterschiedliche Sachen verwendet werden. Und dann wäre das für einen Rechner natürlich problematisch, zu differenzieren, welches Objekt ist denn jetzt wirklich gemeint. Und intern verwendet so ein Software-System immer diesen internen Namen. Aber was man natürlich dann hat hier, so eine Abbildung, und zwar von Name auf intern ID. Und es gibt auch andere, also man könnte hier sagen, natürlich zum Beispiel, Entschuldigung, nehmen wir an, zum Beispiel, es gibt auch andere Ansätze, was sie so verwenden können, nämlich sie könnten auch die Speicheradresse verwenden. Problematisch ist bei Speicheradresse, wenn sie von einem Rechner zum nächsten gehen, dann haben sie ein Problem, weil dann passt es nicht mehr zusammen. Dagegen, wenn sie Netzwerkadresse und Zeitstempel hergehen, dann können sie die natürlich transferieren. Und zusätzlich hat ein Objekt einen Zustand und der Zustand wird bestimmt durch die Attribute und die Attributwerte. Und das kann beispielsweise bei einer Person, kann das der Name sein, da kann das Alter sein, da kann das die Adresse sein. Das heißt also, das wären hier diese Eigenheiten, wie man das bei Attributen in ER-Modellen hat. Und da gibt es natürlich sogenannte private Daten, das heißt also Daten, die nach außen hin nicht sichtbar sind, die das Objekt intern verwendet, aber auf die von außen nicht zugegriffen werden können und die auch nicht abgefragt werden können. Und dann haben wir natürlich jetzt einen Schritt weiter verglichen mit dem ER-Modell, haben wir noch das Verhalten und das sind die Menge der Operationen, die auf einem Objekt, die auf den Objekten agieren können und die können also hier beispielsweise die Attribute verändern. Man könnte also sagen, wenn ich bei der Person das Attribut Name habe, jemand heiratet, ich kann den Namen modifizieren und kann den aktualisieren. Ich kann auch mit diesen Methoden oder Operationen kann ich auch Operationen anderer Objekte aufrufen. Was sie typischerweise nicht machen können, ist so, wenn man also hier sagt, ich habe ein Objekt 1 und ich habe ein Objekt 2, dann haben wir ja jetzt gesagt, den Zustand, der wird durch meine Daten gegeben. Genauso natürlich, die Daten hier. Und dann habe ich natürlich dieses Verhalten 1 und dann habe ich hier das Verhalten 2 und das besteht ja wieder aus einer Menge von Methoden oder Operationen. Was sie typischerweise haben, dass Methoden können Methoden anderer Objekte aufrufen. Was sie dagegen nicht haben, schauen wir mal, wenn wir das treffen. was sie dagegen nicht haben, dass sie hier direkt auf die Daten zugreifen. Das wird typischerweise, ist es nicht möglich. Und es gibt zwar Systeme, wo das erlaubt ist, aber die Zielsetzung von der objektorientierten Programmierung ist immer so, dass man versucht, wenn ein Objekt wie das hier an Daten von einem zweiten Objekt interessiert ist, dann ruft es eine Methode auf und das ist sowas wie get und get den Wert von einem Attribut, dann holt diese Methode holt die entsprechenden Werte aus dem Attribut und gibt das Ganze zurück an das aufrufende Objekt. Und auf diese Weise kann man natürlich hier diesen direkten Zugriff unterbinden. Und das ist natürlich jetzt so bei der prozeduralen Programmierung, da können Sie im Grunde genommen kreuz und quer auf Ihre Daten zugreifen, solange die Daten heute existieren. Und das wären dann, also ich kann auch Beziehungen zwischen Objekten natürlich definieren, wie wir das später auch sehen werden, dass man also sagt, dieses Objekt ist ein Unterobjekt von einem anderen Objekt und so weiter. Also wenn man beispielsweise sagen kann, ein Auto, das Objekt Auto besteht aus den Unterobjekten Türe, Motor, Karosserie und so weiter, kann ich also hier entsprechend natürlich Beziehungen zu Objekten aufbauen. Der Zugriff auf Objekte passiert folgendermaßen. Ich habe den Objektnamen. Das ist der vom Benutzer vergebene Namen, weil das ist genau der, der ja bei der Programmierung verwendet wird. Dieses Mapping findet intern statt. Als Benutzer kennt man diese internen Namen nicht, sondern das macht nur das System, um den Zugriff schneller zu machen. Und zusätzlich gebe ich den Attributnamen an, dann habe ich hier einen Wert. Das heißt also hier, wenn man das hier angeben würde, wie U1.Alter ist gleich 38, dann würde das bedeuten, wenn hier das Attribut Alter ist, dem wird der Wert 38 zugeordnet. Das nächste, was hier eine Rolle spielt, erinnern Sie sich an ER-Modelle, da hatte ich ja Entitäten und ich hatte Entity-Typen. Und dasselbe habe ich hier, ich habe Objekte und habe Klassen. Und in Klassen ist es so, dass Objekte mit dem gleichen Attributen und Attributen, und zwar nicht den Attribut Werten, also hier nicht Attribut Werte, sondern wenn man beispielsweise die Person Meier hernimmt, dann hat natürlich und die Person Müller, dann haben beide das Attribut Name und beide das Attribut Alter. Aber der Meier, der kann 50 Jahre alt sein und der Müller kann 38 Jahre alt sein. Das heißt also hier in den Attributwerten unterscheiden sich die natürlich. Aber die Attribute jetzt vom Namen haben Sie die entsprechenden gleichen Attribute. Und auf der anderen Seite ist es so, Sie haben das gleiche Verhalten. Das heißt, alle Objekte, die zu der Klasse gehören, haben dieselben Methoden. Also hier alle Objekte der Klasse haben dieselben Methoden. Und wir werden danach sehen, dass die Methoden nicht bei den Objekten verankert sind, sondern dass die Methoden effektiv bei der Klasse verankert sind. Und damit wird auf jeden Fall erreicht, dass immer die identischen Methoden für alle Objekte der Klasse ausgeführt werden. Wichtig ist auch noch so, dass jedes Objekt weiß, zu welcher Klasse das es gehört. Also jedes Objekt, wenn ich hier die Objekte Schmidt, Meyer, Müller habe, die wissen alle, sie gehören zur Klasse Person. Dieses Wissen benötigen sie, damit sie die Methoden überhaupt finden. Weil wenn sie es nicht wissen, dann können sie die Methoden nicht ausführen. Und wenn man jetzt so ein Beispiel mal anschaut, also hier Public Class, dann habe ich hier die Klasse Kreis, also Circle, dann habe ich hier die ersten Teile, das sind also hier meine private Daten. Man kann in der Vergangenheit oder vorher haben wir immer gesagt, das sind unsere Attribute, die zu Kreis gehören. Und dann habe ich natürlich hier die entsprechenden Methoden. Also hier dieses Public Double Area, das heißt, die Fläche berechnet, dann den Umfang berechnet und dann habe ich hier noch eine spezielle, die den Namen der Klasse trägt. Und das bedeutet, das ist ein sogenannter Konstruktor. Und man bezeichnet typischerweise die Konstruktoren mit dem Namen der Klasse. Und das gibt mir die Möglichkeit, entsprechende Objekte von dieser Klasse zu erzeugen. Und wie das funktioniert, das sehen wir danach nochmal, dass man also hier konkret diesen Konstruktor aufruft. Als Parameter habe ich die X- und Y-Koordinaten und den Radius. Und dann würde ein neues Objekt erzeugen, das einen Kreis repräsentiert, der genau diese Attribute hier in den privaten Daten gespeichert hat. Und man sieht hier schon, diese drei Methoden sind public. Das heißt also, diese Methoden kann ich von anderen Objekten aus aufrufen. Und man sieht hier die Schutzmechanismen public, der Zugriff von außen möglich, private, Zugriff nur innerhalb der Klasse möglich. Das heißt natürlich jetzt innerhalb, beispielsweise hier diese public double area, also die Berechnung der Fläche, die kann hier auf diese privates R hier zugreifen. Also hier diese Methoden, die dürfen hier zugreifen. Dagegen von außen, von einem anderen Objekt, darf ich also auf diese entsprechenden Daten nicht zugreifen. Und wenn ich jetzt wirklich sowas machen würde und würde sagen, ich möchte hier die Werte abfragen, da müsste ich hier noch zusätzlich was einführen, nämlich hier public get, um damit als den Wert von diesen Attributen an ein anderes Objekt auszuliefern. So viel dazu und double, das ist einfach, wie wir das schon gehört haben, die doppelte Genauigkeit. Und so viel dazu. Und wenn man jetzt das Erzeugen des Objekts schon an oder jetzt mal genauer anschaut, wir haben ja gesagt, wir brauchen diese Konstruktoren, um ein neues Objekt zu erzeugen. Das heißt also hier auf der einen Seite Klasse, auf der anderen Seite Objekt. Jetzt habe ich hier die beiden Variablen. Also das hier sind Variable. Und wichtig ist hier so, wenn ich hier Circle, Kreis 1, Kreis 2 einführe, dann bedeutet das, ich habe nur die Speicherzellen für Kreis 1, Kreis 2 definiert. Das Objekt existiert hier noch nicht. Sondern das Objekt wird hier erzeugt. Also hier kann man sagen, das ist das Erzeugen des Objektes. Also hier new, neu, Circle, dann habe ich also hier den Parameter für das X, den Parameter für das Y und ich habe hier den Parameter für den Radius. Und erst dann ist so, dass dieses Objekt existiert. Und dieses Objekt kann ich mit Hilfe dieser Variablen, nämlich Kreis 1, da kann ich zugreifen drauf. Und wenn ich jetzt da hier dieses Nu, was es liefert mir eine Adresse. Also hier Nu liefert nach Erzeugung eine Adresse auf Objekt. Also hier Nu erzeugt zunächst das Objekt und als Ergebnis liefert es die Adresse zurück auf dieses Objekt. Und jetzt kann ich natürlich hergehen und kann sagen, okay, ich möchte den Kreis, also die Fläche berechnet haben. Dann nehme ich also hier Kreis 1, das ist also hier der Objektname und hier das Area ist der Methodenname. Und Parameter brauche ich hier keine. Dadurch, dass ich keine Parameter brauche, habe ich nur meine leeren Klammern, die ich da angebe. Also hier Objektname, Punkt und dann hier die Methode, die aufgerufen werden soll. Und als Ergebnis bekomme ich ein Double zurück, nämlich die Fläche von diesem Kreis. Und entsprechend, das könnte ich auch machen mit dem Umfang. Noch hier mit Hinweis, also das hier sind Kommentare in Java. Also hier, das sind Kommentare, also hier Kommentar in Java. Und das Ganze geht immer von den zwei Schrägstrichen bis zum Ende der Zeile. Also Sie können ja, wenn Sie jetzt hier noch eine Anweisung reinschreiben würden, dann hätten Sie natürlich Pech. Weil die Anweisung würde nicht ausführen, sondern er würde es als Kommentar interpretieren. Und hier genau wieder bis zum Ende der Zeile. Jetzt kann ich einen zweiten Kreis erzeugen, nämlich mit Nu Circle, hier wieder X, Y und hier den Radius. Das ist einfach der zweite Kreis. Und die Adresse, die auf dieses Objekt verweist, die weiß ich jetzt hier der Variablen Kreis 2 zu. Und da kann ich jetzt hier die Umfangberechnung aufrufen, nämlich hier Umfang Kreis 2 Punkt Circumference. Und man sieht also hier, ich habe jetzt zwei Objekte. Und wenn man die Grafik hier anschaut, ich habe zwei Objekte. Kreis 1, Kreis 2 und beide verweisen hier oder wissen, dass sie zur Klasse Circle gehören. Und hier habe ich die Werte X, Y und R besetzt, hier auch X, Y und R. Man sieht hier, die Attribute sind die gleichen, aber die entsprechenden Attributwerte sind unterschiedlich. Und zusätzlich sieht man auch, dass die Klassenbeschreibung, das sind einfach Informationen, welche Attribute da dazugehören. Aber was auch natürlich dazugehört, sind die Methoden, die auf dieser Klasse ausgeführt werden. Und diese Methoden, die werden, wenn ich zum Beispiel jetzt hier Kreis 1.area, dann heißt es wird dieses Area ausgeführt, aber auf diesem Objekt. Wenn ich Kreis 2.area aufrufe, dann wird diese Methode verwendet, aber sie wird auf diesem Objekt ausgeführt. Das heißt, diese Methoden sind einmal definiert, werden einmal gespeichert, nämlich bei der Klasse. Und wenn sie ausgeführt werden, dann werden sie immer bei dem zugehörigen Objekt ausgeführt. Und wichtig ist so, wenn bei einem Objekt die Klassenbeschreibung fehlt, dann können effektiv die Methoden nicht ausgeführt werden, weil nämlich an sich auch die Methoden fehlen. Und deshalb brauche ich bei den entsprechenden Objekten auch die zugehörige Klasse dazu, muss die verfügbar sein. Und das ist zum Teil, was auch gemacht wird bei Java, wenn Sie ein Programm haben, dass nachträglich möglicherweise Klassendefinitionen nachgeladen werden. Weil diese Klassendefinitionen oder Beschreibungen sind notwendig, damit ich die Objekte überhaupt ausführen kann. Gut, so viel jetzt dazu. Und ein anderer wichtiger Punkt, der hier auch eine Rolle spielt, sind dann der Aspekt der Vererbung. Und Vererbung bedeutet die Art und Weise, wie Klassen organisiert werden. Und das Ziel der Vererbung ist die Wiederverwendbarkeit, also die Wiederverwendung von Informationen. Die Wiederverwendung, und zwar könnte man natürlich jetzt sagen, wir nehmen jetzt einfach mal das Beispiel her, ich habe hier die Klasse Fahrzeug, das hier ist das Klasse Auto, die erbt von Fahrzeug, das ist also hier eine Unterklasse, also hier Unterklasse, also hier Unterklasse von Fahrzeug. Und hier gibt es Klasse BMW, das ist auch wieder eine Unterklasse von Auto. Jetzt könnte man natürlich sagen, die Art und Weise, wie Unterklassen Eigenschaften der Oberklassen verwenden. Und zwar Fahrzeug, da gibt es eine Eigenschaft, das kann sich fortbewegen. Das wäre so eine Eigenschaft. Jetzt könnte man natürlich sagen, wenn ich diese Informationen nicht habe, weil ich könnte ja auch sagen, Fahrzeug, da könnte natürlich auch sowas als Unterklasse haben, also hier beispielsweise Traktor. Das wäre auch so ein Fahrzeug. Oder es könnte auch Motorrad sein, könnte auch ein Fahrzeug sein. Also die könnten alle da drunter, also hier Motorrad. Und die würden alle hier, es wären alles Unterklassen. Also hier, das wären Unterklassen. Und die Eigenschaft, dass es fahren kann oder sich fortbewegen kann, die könnte ich jetzt bei Fahrzeug definieren. Da könnte ich aber noch relativ flexibel sein, könnte sagen, na ja, das kann sich auf vier Rädern bewegen, das kann sich elektrisch bewegen, das kann sich mit Fußeskraft bewegen und so weiter. Und das heißt, da bin ich an sich noch flexibel. Aber die Eigenschaft, dass es sich bewegen kann, die ist hier definiert. Hier bei Auto könnte ich jetzt schon sagen, okay, was sind denn so spezielle Eigenschaften von einem Auto? Ich könnte sagen, unsere Autos, die haben alle vier Räder. Das heißt, ich würde festlegen, dass es hier vier Räder hat. Ich würde hier festlegen, dass es mindestens einen Fahrer gibt. Kann sein, dass es eine Person drin sitzen kann und so weiter. Es kann zwei, drei, vier. Das heißt, da könnte ich flexibel sein. Aber ich könnte hier so eine Art Festlegungen machen. Und im Grunde genommen wäre es dann auch sowas, dass hier dann von BMW wieder, der würde dann die Eigenschaften von hier an sich wieder erben in dem Sinne. Das heißt also hier, ich würde nicht alle Attribute, die hier drin definiert sind, die würde ich nicht nochmal hier definieren, sondern wenn man hier auch sagt, ich habe hier ein weiteres Unterattribut, nämlich hier VW, dann würde ich bei BMW nur die Attribute definieren, die spezifisch für BMW sind. Ich würde bei VW nur die definieren, die spezifisch für VW sind. Alles, was beide gemeinsam haben, die würde ich hier drin definieren. Und damit spart man sich natürlich auch in einer gewissen Weise auch Speicherplatz. Weil wenn man jetzt sagen würde, alles, was zu einem Auto BMW gehört, würde hier drin definiert werden, dann wäre ja das, wären das die Attribute und die Attribute. Alles, was bei VW wäre, wäre hier auch. Alles, was bei Daimler ist, wäre auch. Und das heißt also, ich würde das in einer Vielfach oft definieren. Hier definiere ich hier so die allgemeinen Sachen hier. Da drin, die spezifischen Informationen würde ich hier drin definieren. Und das bezieht sich auf Attribute. Das bezieht sich auf die Methoden oder auch Operationen und bezieht sich aber auch auf die Beziehungen. Das heißt, es ist nicht nur auf die Attribute, sondern auch auf die entsprechenden Methoden. Und wenn man sich das Ganze hier nochmal anschaut, dann wäre das hier die Oberklasse, das ist eine Unterklasse. Und das ist die Unterklasse von Fahrzeug. Also man bekommt hier so eine Hierarchie. Was ich hier habe, das ist hier, was mit Einfachvererbung definiert wird. Eine Klasse hat nur eine direkte Oberklasse. Das heißt also hier, ich habe eine direkte Oberklasse. Ich kann aber auch Mehrfachvererbung haben, nämlich wenn ich hier sage, wie ich es oben hier geschrieben habe, ich habe hier die Klasse K und ich habe hier die Klassen K1 bis KN, dann würde ich also hier K erbt von den Klassen K1 bis KN. Und das könnte ein Beispiel sowas haben. Ich habe ein Auto, ich habe hier Rad als Klasse und dann habe ich hier also hier Autoreifen. Das würde also von Auto erben und von Rad erben. Und man setzt dann so die Eigenschaften zusammen. Mehrfachvererbung ist von der Implementierung des Systems erheblich komplizierter als wie Einfachvererbung. Weil da gibt es natürlich dann auch bestimmte Situationen, die man dann bedenken muss. Wenn Methoden ausgeführt werden, ja, dass man das immer Einfachvererbung macht. Ja. Also es gibt bestimmte Systeme, wo sie Mehrfachvererbung haben. Es gibt eine Reihe von Systemen, wo sie nur Einfachvererbung haben, weil das besser, einfacher zu handhaben ist. Und man macht das typischerweise in Java auch so. Und ich erwähne es hier nur, damit man sieht, dass es auch andere Implementierungen, andere Programmiersprachen auch gibt. Und aufgrund von der Komplexität lässt man es gerne weg. Und um vielleicht nochmal zurückzukommen, wenn beispielsweise ich erzeuge ein Objekt BMW und möchte eine Methode ausführen, dann schaut er zunächst hier rein, ob die Methode da definiert ist. Wenn sie nicht definiert ist, dann geht er zu der Oberklasse, schaut nach, ob sie hier definiert ist, oder er geht zu der Oberoberklasse und schaut, ob sie da definiert ist. Und wir schauen uns mal hier das Beispiel hier an. Und zwar Graphic Circle. Dann ist es so, dieses Extends Circle, das hier wäre die Oberklasse. Also hier Circle wäre die Oberklasse. Und das wäre jetzt halt unsere Unterklasse. Und die Zusammengehörigkeit wird also hier mit diesem Extens gemacht. Hier haben wir wieder die ganzen Kommentare. Und hier kann man also sagen, Color O und F, das wären also zusätzliche Attribute. Und diese zusätzlichen Attribute, die existieren nicht in Circle. Die existieren nur in Graphic Circle. Dann habe ich natürlich hier die neue Methoden. Nämlich hier beispielsweise also die beiden. Also das und das sind neue Methoden, die jetzt nur in Graphic Circle existieren, wobei das natürlich hier, dieses Graphic Circle, das ist mein Konstruktor. Und dieser Konstruktor, der kann natürlich wieder auf den entsprechenden Konstruktor der Oberklasse zurückgreifen. Das ist genau das hier, was er da macht. Er greift auf den Konstruktor von der Klasse zurück. Und nur die restlichen Sachen, die weist er also hier neu zu. Und wenn man sich jetzt das Bild hier anschaut, dann sieht man also schon hier, ich habe die Klasse Circle, ich habe die Klasse Graphic Circle, ich habe hier den Verweis, das kommt durch das Extens auf das hier, und ich habe hier ein Objekt, das hier erzeugt wird. Das hat jetzt Werte für X, Y, R, O und F. O und F sind die zusätzlichen, aber es sind alle 5 Attribute hier drin, in dem Objekt. Und wenn jetzt beispielsweise eine Methode aufgerufen wird, wie draw, dann ist so, dass ich also hier, wenn hier ein Objekt existiert, also hier O1.draw und dann also hier unser Fenster, in welchem Fenster halt dieser Kreis gemalt werden soll, dann würde an sich dieses Draw hier aufrufen. Wenn ich dagegen hier, also wenn man sagt, das wäre also unser Objekt O1, wenn ich dagegen schreibe O1 Area, dann ist so, dann geht er zunächst hierher, schaut nach, ob es hier eine Methode Area gibt. Hier gibt es keine Methode Area, dann geht er einfach zu der Vaterklasse und schaut nach, ob es da eine Area gibt, und da gibt es eine, und dann führt er die entsprechend aus. Das heißt also hier, der läuft einfach von dem Speziellen bis zur allgemeinsten Klasse hoch, bis er die entsprechende Methode findet. Wenn er die Methode nie findet, dann kommt er natürlich mit einer Fehlermeldung an das Ganze zurück und meldet, hier die Methode gibt es nicht. Gut, so viel zur Vererbung. Und wir gehen jetzt nochmal zu der Strukturierung von Programmen und schauen uns sozusagen die Modularisierung an. Und der Punkt an dem Ganzen ist, Modularisierung von Programmen macht man deshalb, wenn beispielsweise Programme sehr groß sind. Dann, wenn man sich überlegt, dass hier ein Programm unter Umständen 1 Million, 2 Millionen Zeilen von Programmzeilen hat und Sie würden die alle sequenziell runterschreiben, dann ist es natürlich so, dass wenn Sie dann die Aufgabe haben, Sie sollen dann Fehler suchen, das erschlägt sie, das heißt, sie finden, wo sie wissen gar nicht, wo sie da anfangen sollen und sie kennen sich überhaupt nicht aus. Das heißt, was man typischerweise macht, man zerlegt das Ganze in eigenständige Einheiten und diese Einheiten können sich dann gegenseitig aufrufen. Und die Methodik, das würden wir uns jetzt mal anschauen, wie sowas gemacht wird. Und zwar, wie geht man beim Entwurf von Algorithmen voran? Zum systematischen Aufbau, da ist es so, natürlich, das haben wir schon gehört, es geht los mit der Problemstellung, was will ich überhaupt lösen, dann bestimme ich sozusagen die Definitionsbereiche und Datentypen, ist das eine ganze Zahl, ist das Text. Das heißt also, ich habe meine Datenobjekte und denen weise ich jetzt so die Typen zu. Dann geht man typischerweise her und sagt, es gibt ja schon eine Reihe von Algorithmen. ich will ja nicht die Welt neu erfinden, sondern gibt es möglicherweise schon Algorithmen, die genau das machen, was ich machen will. Wenn ich Glück habe, gibt es schon, dann nehme ich es natürlich her. Wenn ich merke, ach, das geht in die richtige Richtung, ich muss nur möglicherweise etwas erweitern oder anpassen, dann nehme ich es natürlich auch her. Wenn ich nichts finde, dann bedeutet das, ich muss einen Algorithmus neu entwerfen. Und da geht man typischerweise nach dieser Divide and Conquer Methode voran. Und das bedeutet, man versucht das Ganze in Teilprobleme zu zerlegen. Und das kann man sich so vorstellen wie beim Fahrzeug, dass man also beispielsweise sagt, na ja, ich soll ein Fahrzeug entwickeln und da teile ich das auf. Es gibt eine Gruppe, die kümmert sich um die Karosserie. Es gibt eine Gruppe, die kümmert sich um den Antrieb. Es gibt eine Gruppe, die kümmert sich beispielsweise um Kupplung und solche Sachen. Es gibt eine andere Gruppe, die kümmert sich um die ganze Elektronik. Und so in dem Sinne würde man also hergehen und würde entsprechend das ganze Problem in Teilprobleme zerlegen. Und dann würde man diese Teilprobleme, wenn man es nicht, würde man dann auf jeder Zerlegungsebene, würde man dann wieder genau unsere Konstrukte verwenden, wie Sequenz, Fallunterscheidung, Iteration von Schritten, also Schleifen. Und entsprechend, wenn man also sagt, na ja, für die Sequenz von Schritten ist es zu kompliziert, dann würde ich jetzt nochmal das Ganze zerlegen in ein Teilproblem. Und für jedes Teilproblem würde ich diese Vorgehensweise immer wieder iterativ durchführen. Und wenn man hier sich das Ganze anschaut, bei dem schrittweisen Zerlegen, hier die Auto, Fahrwerk, Karosse, Antrieb, Motor, Getriebe und so weiter. So gehe ich also wirklich schrittweise in kleinere Sachen zurück. Warum mache ich das? Man versucht, die Unüberschaubarkeit von komplexen Aufgaben in den Griff zu bekommen. Und man zerlegt das Ganze so lang, bis man also sagt, man hat hier kleinere, überschaubare Einheiten. Und wenn man das hat, wenn man sagt, na ja, hier beim Getriebe, bei den Teilen vom Getriebe, da kenne ich mich jetzt aus, dann würde man hier entsprechende Lösungen definieren. Und dasselbe macht man hier auch bei Algorithmen. Man hat, hat ein komplexes Problem, sagt, na ja, da weiß ich jetzt nicht so genau, wie man das Ganze in den Griff bekommt. Man zerlegt es in Teilprobleme, 1 bis N, und dann beispielsweise hier sagt man sich, ah ja, für Teilproblem 2 könnte ich so ein Modul 2a, 2b, 2c definieren, und dann habe ich hier für ein Modul 2b habe ich die Programmzeile 1, 2, 3, 4, wo es genau diese Funktionalität liefert. Und wichtig ist so, dass man also hier für jeden Modul hier genau festgelegte Funktionalität die also jeder Modul zu liefern hat und was ich natürlich auch definieren kann oder muss, sind die Schnittstellen zu dem Modul. Das heißt, wie kann ich die Funktionalität von 2c aufrufen? Wie kann ich die Funktionalität erreichen? Und das Zweite ist, umgekehrt, wenn ich die Funktionalität aufgerufen habe, welches Ergebnis bekomme ich zurück? Und das sind also hier etwas, was man ganz konkret hier festlegt. Und diese Module, das können dann Funktionen sein, das können Unterprogramme sein, je nachdem, wie man das auch hat. Und beispielsweise in Java, da gibt es ja dann Klassen, ist ein Ansatz. Es gibt Packages, wo man bestimmte logisch zusammengehörige Klassen zusammenfasst. Und es gibt dann hier Interfaces, die konkret diese Schnittstellen definieren. Das sind aber Sachen, die dann zum Teil in den Übungen auch nochmal behandelt werden. Und wir würden jetzt so ein Beispiel mal anschauen, wie so eine Zerlegung vonstatten geht, wie man da vorgehen würde. Und zwar, die Bilder sind doch ein bisschen zu groß, gell? Da kommen sie mal. Ach, jetzt hat. Vielleicht muss ich es doch nochmal kleiner machen. Okay, gut. Unsere Aufgabe besteht jetzt folgendermaßen. Wir sollen zu einem gegebenen Datum, das nach dem 01.01.1900 ist, ermitteln, welcher Wochentag das ist. Also beispielsweise, Sie geben einen Tag an, einen Monat und einen Monat im Jahr. Und zwar nach 1900. Also wir geben jetzt nichts an, was vor Christus ist, sondern nach 1900. Und jetzt geht es halt so die Frage, wie berechne ich das? Und das würden wir jetzt halt hier zerlegen in mehrere Einzelteile. Und die Einzelteile, das ist unser Ausgangspunkt, ermittle, das ist das, was man machen will. Und nämlich ermittle den Wochentag zu einem Datum D. Das ist die Fragestellung, die der Ausgang ist. Das zerlege ich jetzt aber wieder in eine Ermittlung der Zahl der Tage seit 1899, also 31.12.1899. Und zusätzlich betrachte ich immer wieder, ob es ein Schaltjahr ist. Und wenn man jetzt hier mal sich anschaut, diese Zerlegung, dann sieht man also hier die Aufgabe. Vom 31.12.1899 weiß ich, dass das ein Sonntag war. Das weiß ich einfach. Und jetzt gehe ich hier, ich zähle alle Tage zwischen dem 31.12.1899 und dem angegebenen Datum. Dann dividiere ich das einfach durch 7 und der Rest der Division, da weiß ich jetzt dann, was das ist. Nämlich, wenn es Rest 0 ist, dann habe ich einen Sonntag, Rest 1 ist Montag, Rest 2 Dienstag. Das Ganze reicht aber noch nicht. Nämlich, ich brauche natürlich auch sozusagen die Anzahl der Schaltjahre, weil sonst haut er das nicht hin. Aber fangen wir mal an mit dem Zahl der Tage. Wie mache ich das? Am einfachsten, ich setze den Zähler auf 0, dann addiere ich für jedes Jahr seit 1900 die Zahl 365 zum Zähler. Wenn es ein Schaltjahr ist, muss ich nur eins dazu zählen. Dann ist es so, dann bin ich ja jetzt, halt, wenn man sagt, hier, ich will das Datum vom 24.12.2000 haben, dann ist es so, dann nehme ich natürlich 1900, 1901, 1902, 3, 4, bis ich bei 1999 bin. Die kann ich natürlich alle das gesamte Jahr hernehmen. Dann ist es jetzt aber so, für das Jahr, also damit kann ich hier beispielsweise 1900 bis 1999 kann ich abdecken. Das ist genau das vor dem aktuellen Jahr. 2000 ist so, da decke ich jetzt das ab, nämlich, dass ich also hier für 2000 weiß ich also hier Januar bis November. Das decke ich hier ab, nämlich ich addiere die Zahl der Tage im Monat. Und jetzt, wenn ich natürlich beim Februar bin, da muss ich natürlich wieder entscheiden, ob ich eins dazu erzähle oder nicht. Und dann, wenn ich jetzt beim Dezember bin, dann nehme ich also hier genau diese 4 und zwar diese 24, die ich von dem angebrochenen Monat habe. Und damit habe ich also hier die, so eine Zerlegung jetzt mal durchgeführt. Das nächste, was hier eine Rolle spielt, ob es ein Schaltjahr ist oder nicht, das ist jetzt relativ kompliziert. Und da geht es jetzt darum, was ist ein Schaltjahr? Und das, klar, das erste, man geht mal los, wenn es nicht durch vier teilbar ist, das Jahr, dann ist es natürlich kein Schaltjahr. Das heißt, dann hat der Februar die 28. Aber jetzt geht's schon mal los. Wenn es hier das bedeutet, wenn nicht durch 100 teilbar, aber durch 4 teilbar. Also hier das nächste hier durch 4 teilbar. Das heißt also hier, was ich hier betrachte, in dem Zusammenhang, ich betrachte durch 4 teilbar und nicht durch 100 teilbar. Wenn das der Fall ist, dann ist es ein Schaltjahr. Dann bin ich aber jetzt halt hier bei der Situation, es ist durch 4 und 100 teilbar. Und dann geht es also darum, ob es durch 400 teilbar ist. Das heißt, hier ist es durch 400, nicht durch 400 teilbar. Dann ist es kein Schaltjahr. Wenn es aber durch 400 teilbar ist, dann ist es ein Schaltjahr. Das heißt, ich habe jetzt so die entsprechenden Varianten drin. Also das wird man jetzt nicht in der Prüfung nachfragen, ob Sie das auswendig jetzt wieder wissen und wie ein Schaltjahr entsprechend definiert sind. Also das hat nichts mit Informatik jetzt zu tun, sondern das ist einfach so die Vorschrift. Und das ist natürlich genau etwas, was man dann ja im Algorithmus, was hier, wenn, nämlich das ist hier, wenn, das ist die Bedingung und dann hat man den Ja-Fall, das ist das hier, den Nein-Fall ist das hier. Und das, der Nein-Fall besteht wieder aus if, dann hier eine Bedingung, dann wieder den Ja-Fall, dann den Nein-Fall ist wieder die weitere Bedingung. Und auf die Weise kann ich jetzt dann entsprechend so ein Beispiel hier definieren. Das heißt, ich habe den Zähler 0, dann gehe ich von 1900 bis 1999 hoch und addiere jeweils 3, 65 oder 66, komme dahin, gehe von Januar bis November, addiere hier die 28 plus 1, addiere die 24, habe die Zahl, dividiere einfach durch 7, und da interessiert mich nicht, was bei der Division rauskommt. Das interessiert mich nicht. sondern was mich nur interessiert, ist der Rest. Und nachdem der Rest der Division 0 ist, weiß ich, dass der 24.12. ein Sonntag war. Wusste das jetzt jemand? Noch vor 15 Jahren. Und man kann hier so ein Beispiel hier angeben, so ein Datum. Wir können ja angeben, was haben wir denn heute? Den 08.06.2015. Und man könnte schauen, was da rauskommt. Also da steht der Dienstag da. Jetzt könnte natürlich einer von Ihnen sagen, ach, der steht natürlich immer dort. Und wir können natürlich jetzt einen 9. hernehmen. Ja, und warum geht das nicht? Das ist jetzt interessant. Das habe ich natürlich nicht ausprobiert. Den Klick, das macht er nicht. Ich habe aber vorher die Dings aktiviert. Die Markers. Tja. Also das wäre im Grunde genommen also wenn man hier die Zahl der Tage, das ist genau dieses Programm, vor 1 bis Zahl der Tage. Und das Schaltjahr, das ist genau der Teil. Und das ist dann hier entsprechend Case, Select Case Wochentag. Nämlich hier ist dann hier die Division. Und also 7. Und dann interessiert mich nur der entsprechende Rest. Und jetzt, warum das nicht geht, kann das sein, dass er das nicht mag? Das geht nicht. Keine Ahnung. Also, da muss ich nochmal nachschauen. Also so auf die erste, also ich kann es nochmal starten. Weil außer ich habe aus Versehen auf Dings drauf gedrückt, dass er die Makros nicht aktiviert. Macht er nicht, keine Ahnung, muss ich nochmal nachschauen. Also beim letztes Mal ging's. Und dieses Mal weiß ich nicht, woran das liegt. Da müsste am Montag rauskommen, gell? Na. Also es geht nicht, aus irgendwelchen Gründen. Und der sagt mal keinen Fehler und gar nichts, sondern der sagt, der ist einfach schweigsam. Das muss ich nochmal ausprobieren, das muss ich mir nochmal anschauen. Weil auf dem anderen Rechner, wo ich es drauf hatte, da funktioniert das. Aber er macht, also man sieht schon, der Klick ist nicht aktiviert. Aus irgendwelchen Gründen hat er die Makros nicht aktiviert. Und jetzt mache ich es noch ein letztes Mal. Weil normalerweise ist es so, wenn ich jetzt hier diese Makros deaktiviere, dann kann ich damit entsprechend halt editieren und könnte also hier das kopieren, könnte man die Eigenschaften anzeigen, könnte hier genau sagen, was er damit machen soll. Und das ist aber so, naja, gut. Ich schaue mir es nochmal an. Aber auf alle Fälle, der 24.12. war ein Sonntag. Gut. Das war jetzt einfach mal so die Vorgehensweise, um Sachen zu strukturieren. Und damit wollte ich jetzt einfach mal zeigen, so diese Zerlegung. Man zerlegt das Ganze so schrittweise in kleinere Teile. Und wir haben nochmal ein Beispiel, wo ich das zeigen möchte, warum man also so die Strukturierung ja macht. Das war ja so, dass wir gesagt haben, eine vereinfachte Darstellung, bessere Lesbarkeit und, was auch ein wichtiger Punkt ist, ist die Wiederverwendbarkeit. Und das würde ich jetzt halt an dem nächsten Beispiel zeigen. Und zwar, wenn ich mit einem Zeichenstift zwei Quadrate zeichnen will. Und wir schauen uns zunächst mal an, so ein Plotter. Was ist ein Plotter überhaupt? Das ist ein spezieller Drucker, der vielfach in Architekturbüros verwendet wird. Weil wenn Sie einen normalen Drucker hernehmen, der kann A4, der kann vielleicht das größere A3, der kann vielleicht A2. Und damit ist er beschränkt. Das heißt, er kann genau das, was so von der Größe her passt. Ein Plotter ist sowas, da ist das Papier auf einer Endlosrolle drauf und es läuft dann durch das Zeichengerät durch und ich habe dann sowas wie ein Zeichenstift und das Papier wird so schrittweise durch das Gerät geschoben und zusätzlich malt der Zeichenstift auf das Papier drauf. Und damit kann ich natürlich beispielsweise im Architekturbüro, wo sie ja sehr große Pläne haben und die sind dann nicht A3 oder die sind dann auch nicht A2 und dann muss ich das Ganze zusammenpacken, zusammenkleben, sondern das ist ein Stück Papier, das da durchläuft und so ein Plotter kann dann entsprechend auf so einem Gerät drauf malen. Und das schaut so ähnlich aus, als wie beispielsweise in einem großen Verlag mit Zeitungen, wo das Ganze einfach durchläuft. Und was hat so ein Plotter für Funktionen? Ein Plotter hat ja, irgendwas stimmt dabei, jetzt mag er nicht mehr. Er hat so einen Zeichenstift und der kann auch unterschiedliche Farben haben. Und den Zeichenstift, den kann ich beispielsweise in die X-Richtung, also in der Länge X, in der aktuellen Zeichenrichtung bewegen. Und wenn ich den bewege, dann hängt es davon ab. Wenn der Stift gesenkt ist, dann würde er malen. Dann würde er einfach einen Strich hinmalen. Wenn der Stift gehoben ist, dann würde das bedeuten, er bewegt sich in die Richtung, aber auf dem Papier wird nichts gemalen. Dann kann ich natürlich meinen Zeichenstift um x Grad nach links drehen und ich kann meinen Zeichenstift um x Grad nach rechts drehen. Und das sind so die Hauptfunktionen, die so ein Plotter zur Verfügung hat. Und wenn wir uns jetzt das Ganze mal anschauen, die Teilaufgaben ist jetzt so, ich soll zwei Quadrate malen. Und jetzt könnte ich sagen, naja, ich definiere einen Modul, Quadrat zeichnen. Und ich programmiere jetzt nicht jedes Quadrat für sich, sondern Quadrat zeichnen nur einmal und die Größe ist variabel. Und schauen wir uns das mal an, Quadrat zeichnen. Die Definition, und zwar der Ausgangspunkt ist immer hier dieses linke Eck. Und wie würde so eine Definition von einem Modul ausschauen, Quadrat zeichnen? Nämlich Public ist öffentlich zugänglich, Quadratzeichnen und Größe. Quadratzeichnen ist der Name des Moduls. Das wäre also Name des Moduls. Und das hier ist ein formaler Parameter, Platzhalter. Also hier formaler Parameter. Und die Funktion ist sowas wie ein Platzhalter. Ausgangspunkt ist immer mein A, wo er ist. Ich senke den Stift und dann wiederhole ich viermal. Bewege ich also hier die Größe, das ist ja hier definiert, dann drehe ich mich nach links und dann male ich wieder. Und das heißt also hier, was man hat, ich fahre hier runter, fahre hier runter, fahre hier runter und fahre hier rauf. Das heißt also, das ist im Grunde genommen mein Zeichnen und am Schluss hebe ich das Ganze wieder und bin dann wieder in meiner Ausgangsposition. Und jetzt, wenn ich mein Programm hier anschaue, die Nutzung im Hauptprogramm, wenn man sich das Ganze hier anschaut, dann ist so, das ist ja mein Ausgangspunkt. Und also hier, das ist meine Stellung am Anfang. Jetzt muss mich ja zu dem Punkt A hin bewegen. Weil das war ja so der Punkt, wo ich gesagt habe, das Quadratzeichnen, da kann das beginnen. Immer in dem linken oberen Eck. Und jetzt ist so, ich verändere das Ganze um 45 Grad. Und jetzt gehe ich so diese halbe Diagonale. Das wäre also hier genau diese halbe Diagonale. Die gehe ich hier nach oben zu A. Dann bewege ich das Ganze hier, dann zeige ich ja hier in die Richtung. Dann muss ich das Ganze um 135 Grad drehen. Und dann rufe ich hier mein Quadratzeichnen aus. Und zwar dieses 10 Zentimeter, das ist ein aktueller Wert. Also hier aktueller Wert für, also hier, man kann sagen, ersetzen von formalen Parameter. Und dann zeichne ich genau hier dieses Quadrat. Dann ist so, dass ich hier in die Richtung schaue und jetzt dreht er das Ganze wieder um 135 Grad nach rechts und jetzt bewege ich mich diese Distanz hier, also hier den Teil, bewege ich mich zu B, weil ich will noch das zweite Quadrat zeichnen. Und SQRT, das ist einfach die Wurzel von 2. Und weil klar auf dem Rechner, Sie können nicht sowas hinschreiben, das geht einfach nicht. Mathematisch geht das, klar, aber im Rechner schreibt man einfach Square Root, das heißt einfach die englische Bezeichnung von Wurzel. Und das berechnet die Wurzel. Und jetzt bewege ich mich hier rauf und dann mache ich wieder nach links und dann rufe ich denselben Modul wieder auf, aber das mal mit der Größe 20 cm. Und jetzt führe ich dieselbe Funktion oder denselben Modul nochmal aus. Und das Wichtige ist jetzt so, dass man hier im Grunde genommen dieses Quadratzeichnen einmal programmiert hat. Man nutzt es aber hier an verschiedenen Stellen. Und auf diese Weise habe ich ja genau das erreicht, was ich machen will, nämlich diese Wiederverwendung. Ich verwende dieses Programmstück ein zweites Mal, aber jetzt mit unterschiedlichen Werten. Und deshalb muss man sich halt konkret überlegen, was sind so die Werte, die veränderbar sein sollen. Und diese veränderbaren Werte, das wären dann genauso meine Parameter. Und wenn man hier jetzt rausgeht, wie schaut jetzt so ein Modul konkret aus? Und das gibt es also in allen Programmiersprachen, ob das C, C++ oder Java ist. Einfach ausgedrückt schaut so ein Modul ja folgendermaßen aus. Ich habe hier einen Ergebnistyp, ich habe den Funktionsnamen, habe die Parameterliste und dann habe ich eine Menge von Deklarationen. Das sind lokale Variablen, die nur hier innerhalb dieses Moduls zuständig oder bekannt sind und gültig sind. Und dann habe ich eine Menge von Anweisungen. Und wenn ich jetzt hier das in Java anschaue, dann habe ich public, dann habe ich hier dieses int, und zwar kann man sagen, Ergebnis ist ganze Zahl. Dann habe ich hier den Methodennamen oder Modulname. Also es ist so, dass diese Module zum Teil in unterschiedlichen Programmiersprachen unterschiedlich heißen. Aber vom Prinzip her sind sie identisch. Das heißt also hier, das ist der Methodenname. Dann habe ich hier natürlich Name, Parameter. Und dann habe ich hier den Datentyp, den dieser Parameter hat. Jetzt, wenn man in Visual Basic reingeht und sich das anschaut, dann habe ich auch wieder Public, das heißt von außen zugreifbar. Dann habe ich hier noch Name der Funktion, also hier Name, Funktion. Wichtig ist hier, zur Kennzeichnung wird noch dieses Function davor geschrieben. In Java ist alles, was ich so hinschreibe, sind Methoden. Und hier muss ich dieses Function dazu schreiben. Es gibt in Visual Basic noch eine andere Kategorie, nämlich dieses Sub. Und das ist einfach ein Unterprogramm, das aufgerufen wird und das kein Ergebnis zurückliefert. Function liefert immer ein Ergebnis zurück. Und dieses Ergebnis, das ist hier. Also hier Typ, Datentyp, Ergebnis. Und dann habe ich die Parameter. Und dann steht hier beispielsweise Jahr ist ein Name, Parameter. Und hier den Datentyp. Also man sieht schon, die Art und Weise, wie bestimmte Sachen hingeschrieben werden, sind von Programmiersprache zu Programmiersprache unterschiedlich. Aber im Grunde genommen treten die Sachen alle immer wieder auf. Und wir haben also hier unsere Funktion, beziehungsweise als Funktion, das ist ein Beispiel für ein Modul, für eine Realisierung von so einem Strukturierungskonzept für ein Modul. Das ist hier der Funktionsname, Parameterliste und das sind meine ganzen Operationen und Anweisungen. Und wenn ich Java hernehme, dann sieht das so aus. Wenn ich Visual Basic hernehme, dann sieht das so aus. Und für die Klausur beziehungsweise für die Übung würden Sie ja genau sich mit Java beschäftigen. Das heißt also effektiv wäre dann genau diese Art der Schreibweise, wäre dann genau das, was Sie in dem Zusammenhang auch nutzen sollten, beziehungsweise was Sie dann auch in der Klausur hinschreiben können. Und Sie müssen jetzt nicht alle Eventualitäten zeigen. Ich wollte es nur mal hier bringen, dass das nicht nur in Java existiert, sondern dass das genauso in anderen Programmiersprachen existiert und dass es natürlich unter Umständen leicht unterschiedlich existieren kann. Ein Hauptprogramm besteht jetzt so aus Teilmodulen. Und wenn man sich so ein Hauptprogramm anschaut, dann habe ich typischerweise hier dieses Main, was ich ja in Java ja auch habe. Und dann, das soll jetzt ein Gehalt berechnen. Und dann habe ich hier so ein Anwendermodul getName vom Nutzer. Dann hier berechne Brutto, berechne Netto und dann gib aus. Und jetzt ist so, dass man hier Anwendermodule hat und das sind realisiert, die werden realisiert durch den Anwendungsprogrammierer. Also hier realisiert durch Anwenderprogrammierer. Und da habe ich aber jetzt halt hier Read from File. Das sind hier Sachen, die als Betriebs- oder Systemmodule existieren. Also hier Read from File. Und die werden typischerweise bereitgestellt, entweder durchs Betriebssystem oder durch eine Programmbibliothek. Also hier bereitgestellt durch Betriebssystem oder Programmbibliothek. Also das ist ja etwas auch, was man beispielsweise von Seiten auch in Java und Umgebung werden ja diese Programmbibliotheken hinzugebunden und die haben dann die entsprechenden Funktionalitäten, die dann von ihrem Anwenderprogramm oder Modul aufgerufen werden können. Also auf der einen Seite habe ich hier das Hauptprogramm, besteht wieder aus den Modulen und ich könnte natürlich sagen, alles was hier drin steht, getName, könnte ich hier das ersetzen und könnte das alles hinschreiben, das hier könnte ich ersetzen und könnte hier alles konkret hinschreiben und so weiter. Aber damit wird mein Programm so groß und so unübersichtlich, dass ich mich hier nicht mehr ganz auskenne. Und deshalb gehe ich her und mache hier separate Module, die hier aufgerufen werden. Und dann kann ich das hier durchlesen. Dann kann ich mal sagen, ach, wie berechne ich das Brutto? Wie berechne ich das Netto? Und so weiter. Und kann man das gezielt in diesen Modulen, Teilmodulen anschauen. Und das ist also so eine Methode, um Programme zu strukturieren. Und wenn man jetzt so prozedurales und objektorientiertes Programmieren anschaut, dann, was wir ja in der Übung machen, das ist ja objektorientiertes Programmieren. Ich erwähne nur das Prozedurale, damit Sie auch sehen, wo da die Unterschiede liegen. Im objektorientierten Programmieren habe ich also eine Menge von Objekten. Und das ist ja hier, also zum Beispiel Java. Und da habe ich also hier immer diese Objekte. Da sind die Daten drin und da sind die Anweisungen, beziehungsweise also hier diese Methoden, die auf den Daten hier anwendbar sind. Und zusätzlich kann ich natürlich hier Methoden auch von anderen Objekten aufrufen. Bei prozeduralen Programmierung, also hier zum Beispiel C, da ist so, ich habe die ganzen Anweisungen, die stehen alle schön brav und ich habe dann unter Umständen auch sowas wie Function, Function 1, Function 2, Function 3, schreibe ich so der Reihe nach auf und dann habe ich die Daten. Und wenn man sich das Prozedurale anschaut, habe ich so Sequenz von Anweisungen. Ich habe die Basiselemente, Sequenz, Auswahl, Iteration und ich habe diese Trennung. also hier diese Trennung von Daten und Anweisen. Ausführen und warten bedeutet, man startet das Programm, dann wartet man entweder auf Eingabe von der Tastatur oder von einem anderen Programm, um fortzuführen. Hier beim Objektorientierten habe ich Objekte. Die Objekte haben Attribute, Methoden und zusätzlich habe ich, und die sind alle gekapselt zu einem Teil. Und dann habe ich noch so eine Art Ereignisbehandlung und das werden Sie später noch in Java kennenlernen. Das läuft also hier unter dem Teilbereich Exception. Und das sind Situationen beim Auftreten von Fehlern, also bei Auftreten von Fehlern. Und ein Beispiel ist, ich habe hier in einer Anweisung eine Division durch Null drin. Dann würde das bedeuten, das ist eine Ausnahmesituation, weil Division durch Null sind nicht erlaubt. Und damit könnte ich ein Ereignis, das ist ja ein Fehlerereignis, auslösen und könnte damit mein Programm darauf reagieren lassen. Genauso gut könnte ich sagen, ich habe hier eine Person und jetzt kriege ich irgendwann, das Alter ist negativ. Das ist auch eine Fehlersituation und das könnte ich auch mit einem Ereignis auslösen, das dann konkret so eine Ereignisbehandlung durchführt. Wichtig ist so, sieht man hier schon, Daten und Anweisungen sind zusammen. Gut, das war das hier und eines könnte man noch kurz anfangen. Rekursion ist auch eine Methode, eine spezielle Form der Modularisierung. Und da ist jetzt genau das, was man ja im Deutschen lernt, was man nicht machen darf. Nämlich, ich habe ein Modul, der definiert wird und in seiner Definition wird er selbst benutzt. Das ist ja genau das, was man ja im Deutschen normalerweise sagt. Den Begriff, den ich definieren will, da muss ich natürlich andere Begriffe verwenden, um den Begriff zu definieren. Hier ist es so, ich verwende den BIM-Modul selber oder den Begriff selber, um ihn zu definieren. Und wir können uns das einfach mal anschauen, wie das sich präsentiert. Und wir schauen uns jetzt einfach mal so das Beispiel Summe an. Und die Summe, die kann ich ja entweder iterativ definieren oder rekursiv definieren. Iterativ bedeutet, wenn ich die Summe von n haben will, dann summiere ich 1 bis n auf. Also hier, wenn n gleich 5 ist, dann ist das Ganze einfach 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. Das ist dann einfach die Summe. Wenn ich es aber jetzt rekursiv mache, dann könnte natürlich sagen, naja, die Summe von 5 ist gleich dasselbe wie die Summe von 4 plus 5. Das heißt also hier, ich reduziere das Ganze durch eine rekursive Darstellung, indem ich sage, die Summe von 5 ist dasselbe wie die Summe von 4 plus 5. Und wenn ich das programmiere, dann schaut es folgendermaßen aus, iterativ. Ich fange bei Summe ist gleich 0 an. Ich habe hier Vorschleife, i ist meine Laufvariable, 1 bis n plus 1. Das heißt also hier, n wird noch gemacht, aber n plus 1 nicht mehr. Und dann addiere ich einfach die Summe auf. Und i plus i, das ist genau dasselbe wie i ist gleich i plus 1. Also hier, das ist einfach eine Abkürzung. Wenn ich das rekursiv anschreibe, dann würde Summe von n ist gleich dasselbe wie if n gleich 0, dann kommt Summe 0 zurück. Und sonst ist es Summe gleich Summe n minus 1 plus n. Und zwar Rekursion. Ich habe hier Rekursion bis n gleich 0 ist. Und das heißt also, da wird hier immer wieder runtergezählt. Ich habe hier Summe, also hier wieder das Beispiel, Summe 5, dann habe ich hier Summe 4, hier würde ich ja 4 plus 5, dann habe ich hier Summe 3 plus 4 und so weiter. Ich gehe einfach der Reihe nach runter, bis ich hier bei Summe 0 bin. Und bei Summe 0 gehe ich nicht mehr in diesen Zweig rein, sondern ich gehe in diesen Zweig rein. Und damit höre ich auf. Also hier, wenn ich bei n gleich 0 bin, dann höre ich natürlich auf. Und das ist insofern ist so, dass ich das Ganze rekursiv einfach auf sich selbst definiere. Und es gibt noch eine Reihe anderer Beispiele, die werden wir beim nächsten Mal anschauen. Dann wünsche ich Ihnen noch eine schöne Woche und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Wiederschauen!